Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Norwegen trauert nach dem unfassbaren Massenmord. Der Polizei wird vorgeworfen, sie habe zu wenig schnell reagiert. Deutschland gewährt den Aufständischen in Libyen ein Darlehen von 100 Millionen Euro für humanitäre Zwecke. Belgien setzt das Burka-Verbot in Kraft. Frauen dürfen in der Öffentlichkeit ihr Gesicht nicht mehr komplett verschleiern. Das Wetter bringt morgen ziemlich viel Sonne und rund 20 Grad. Gegen Abend gibt es im Jura wieder etwas Regen. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Zwei Tage nach den verheerenden Anschlägen in Norwegen ist die Zahl der Todesopfer auf 93 gestiegen. Über 100 teils Schwerverletzte liegen in den Spitälern von Oslo und Umgebung. Inzwischen ist bekannt geworden, dass es während des Attentats auf der Ferieninsel Utøya eine Panne gab bei der Polizei. Wie die Polizei bestätigte, gab es Probleme beim Transport. Deshalb seien die Sicherheitskräfte erst relativ spät auf der Insel eingetroffen. Ein überladenes Polizeiboot sei beinahe gesunken. Außerdem habe man auf die Spezialtruppe aus Oslo gewartet. Am Nachmittag wurde im Dom von Oslo der Opfer gedacht. Die deutsche Regierung gibt 100 Millionen Euro frei für die Aufständischen in Libyen. Es gehe um ein Darlehen, präzisierte Außenminister Westerwelle in Berlin. Das Geld sei gedacht für zivile und humanitäre Zwecke. Auf deutschen Bankkonten lägen Milliarden von Muammar Gaddafi, so Westerwelle weiter. Dieses Geld gehöre dem libyschen Volk. Es sei aber noch gesperrt wegen der Sanktionen gegen das Gaddafi-Regime. Der libysche Übergangsrat, also die provisorische Regierung der Aufständischen, garantiere die Rückzahlung des Darlehens, sobald der UNO-Sicherheitsrat die gesperrten Vermögen freigibt. In Belgien ist das sogenannte Burka-Verbot in Kraft getreten. In der Öffentlichkeit dürfen Frauen ihr Gesicht nicht mehr so verhüllen, dass sie nicht zu identifizieren sind. Das Verbot gilt zum Beispiel auch in Bussen, in Kinos oder in Museen. Nach Schätzungen verhüllen sich in Belgien etwa 270 Frauen mit Burka oder Niqab. Zwei von ihnen wollen das Verbot vor dem belgischen Verfassungsgericht bekämpfen. In Duisburg haben sich mehrere tausend Menschen versammelt, um der Opfer der Love Parade vor einem Jahr zu gedenken. Bei einer Massenpanik am 24. Juli vergangenen Jahres starben 21 Menschen. Mehr als 500 wurden bei der Techno-Veranstaltung verletzt. An der Gedenkveranstaltung nehmen neben Angehörigen und Freunden auch viele Retter und Verletzte teil, welche die Katastrophe überlebt hatten. Auf jener Treppe, wo die Menschen damals in Panik gerieten, wurden 21 Kreuze aufgestellt. Zum Sport. Der britische Autorennfahrer Lewis Hamilton mit McLaren hat den Formel 1 Grand Prix von Deutschland auf dem Nürburgring gewonnen. Zweiter wurde der Spanier Fernando Alonso in Ferrari, dritter der Red Bull-Fahrer Mark Webber aus Australien. Sauber-Pilot Kamui Kobayashi wurde neunter, sein Teamkollege Sergio Perez elfter. Der Schweizer Sebastian Buemi fuhr im Toro Rosso auf Rang 15.
Info 3 Abend. Die Themen.
Norwegen trauert, ist verzweifelt und zornig. Derweil versuchen Experten aus dem verwirrten rechtsradikalen Mörder schlau zu werden. Dann.
I just want to do music until I can't do music anymore. That is so important to me and I have so much to give. And I'm probably going to be working until I am dead.
Sie werde Musik machen, bis sie tot sei, sagte einst Amy Winehouse. Jetzt ist sie tot. Ihre Fans sind traurig, aber nicht überrascht. Und sie strampelten über Pässe, fielen reihenweise vom Rad, schwitzten und fluchten über zu schmale Straßen. Jetzt sind sie am Ziel. Die Tour de France ist zu Ende. Wir ziehen Bilanz. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Die neue Woche beginnt sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 20 Grad, im Süden 24 Grad. Morgen gegen Abend beginnt es aus Westen und Süden aber wieder etwas zu regnen. Am Dienstag ist es dann wieder zeitweise sonnig. Verkehrsinfo DRS von 17.05 Uhr auf der Gotthard, auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel, vor beiden Tunnelportalen rund 4 Kilometer Stau. und in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und Zürich-Affoltern stockender Verkehr.
Info 3 Abend.
Es ist ganz einfach nicht zu begreifen, was in diesen entsetzlichen Stunden vor 2 Tagen in Norwegen geschah. So versuchen heute Menschen in Norwegen in Worte zu fassen, wofür es keine gibt. Unterdessen steigt die Opferzahl weiter an und in den Spitälern in und um Oslo liegen immer noch über zum Teil 100 Schwerverletzte. Norwegen versucht irgendwie mit der Katastrophe zurechtzukommen. Im ganzen Land fanden heute Trauergottesdienste statt. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann berichtet.
In der Osloer Domkirche und in vielen weiteren Gotteshäusern Norwegens kamen heute Hunderttausende zusammen, um den Opfern der Bluttaten vom Freitag zu gedenken. Wir sind ein Volk in Sorge, sagte der Bischof von Oslo, Ole Christian Mælen Kvarme, in Gegenwart weinender Mitglieder des norwegischen Königshauses, der Regierung sowie der Vorsitzenden der politischen Parteien. Auch an vielen Plätzen der norwegischen Hauptstadt versammelten sich heute wütende und trauernde Menschen. Es ist so eklig, diese Orgie der Gewalt an engagierten und friedlichen Menschen, kommentierte eine junge Frau auf dem Stortorverplatz, nur wenige Meter vom Ort entfernt, wo am Freitagnachmittag eine Bombe explodierte. Im Osloer Polizeihauptquartier gingen heute die Verhöre mit dem 32 Jahre alten Hauptverdächtigen weiter. Dabei bekannte sich der Attentäter zu sowohl dem Bombenattentat wie auch dem anschließenden Massaker auf der Ferieninsel Utøya, erklärte Polizeisprecher Sveinung Sponheim. Der festgenommene Mann hat bestätigt, diese Anschläge verübt zu haben und will sich morgen vor Gericht erklären, sagte Sponheim. Die vorläufigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich der mutmaßliche Attentäter während fast 10 Jahren auf die Aktion vom Freitag vorbereitet hatte und diese selbst als wohl grausam, aber notwendig bezeichnet. In einem 1500 Seiten dicken Dokument, das der Mann kurz vor den Attentaten ins Internet stellte, wird deutlich, wie gezielt und kaltblütig der Attentäter vorgegangen ist. Das norwegische Parlament versammelte sich am Nachmittag zu einer Sondersitzung aus Anlass der Anschläge. Mit Blick auf die bevorstehenden Gemeinde- und Regionalwahlen wollen die Parteien nun genau überlegen, in welcher Form der Wahlkampf aufgenommen und geführt werden sollte, sagte die konservative Parteichefin Erna Solberg.
Wir haben den Ton, wie wir alle gesagt haben, jetzt stehen wir zusammen, gjennom eine Periode, die
sehr tough. Das ist eine schwere Zeit für unser Land. Jetzt müssen wir der Demokratie eine Chance geben, sagte Solberg im Anschluss an die Sondersitzung. Der Doppelanschlag vom Freitag ist das schlimmste Verbrechen in Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg und richtete sich gegen das demokratische System des Landes. Das Attentat wurde von einem Norweger verübt, der sich zunächst in den politischen Parteien engagiert hatte, sich dann aber nur noch über das Internet mit Gesinnungsgenossen austauschte und sich schließlich ganz zurückzog. Die anschließenden Untaten dieses Ohnmächtigen haben einem ganzen Land die Sprache verschlagen.
Die Reportage von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Info 3 Abend.
Irgendwie scheint das Alter von 27 für große Stars der Rock- und Popwelt wie verhext zu sein. So wie einst Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison oder Kurt Cobain ist gestern also auch Amy Winehouse, 27-jährig, gestorben. Ein internationaler Superstar, von dem sich alle einig sind, sie war zwar eine Skandalnudel, aber Talent hatte die Dame und wie. ARD-Korrespondent Wolfgang Stufflesser hat in London Fans von Amy Winehouse getroffen.
Terrible, absolutely terrible that. Yeah, I was a big fan of her music actually. It's such a shame.
Schrecklich, absolut schrecklich. Ich war ein großer Fan. Das ist so schade.
I saw Amy Winehouse two years ago live at the Apollo.
Ich habe sie vor 2 Jahren live im Apollo gesehen. Da konnte sie das Konzert nicht zu Ende bringen. Aber es war eine tolle Performance. Es ist eine große Tragödie.
Yeah, it's a great tragedy.
Shocked, but.
Not surprised.
Yeah.
Schockiert, aber nicht überrascht. Zu oft hat Amy Winehouse mit Drogen- und Alkoholexzessen Schlagzeilen gemacht. Dabei hätte ihre Lebensgeschichte auch ein echtes Popmärchen werden können. 1983 wurde sie als Tochter eines Londoner Taxifahrers geboren, der einen Sinn für Jazz hatte. Mit 13 bekam sie die erste Gitarre, mit 20 brachte sie das erste Album heraus. Schon dafür gab es 3x Platin. Aber Amy war nicht zufrieden, sie wollte nachlegen und das tat sie auch. Für Back to Black, das zweite Album, steckte sie als erste britische Künstlerin 5 Grammys ein und wurde zum internationalen Star. Die Welt horchte auf bei dieser rauchgeschwängerten Stimme, die so ganz anders klang als die Casting-Künstlichkeiten der Zeit. Sie wollen, dass ich in die Rehab, in den Drogenentzug gehe, aber ich sag nein. Die Textzeile ist aus ihrem Leben gegriffen. Immer wieder Abstürze, immer wieder das Versprechen, dass jetzt alles anders wird. Dazu die gescheiterte Ehe mit Blake Fielder Civil, der zwischenzeitlich im Knast landete. Zuletzt dann der Auftritt im Juni, als sie in Belgrad offensichtlich zu betrunken zum Singen war und von der Bühne gebuht wurde. Das Management sagte die geplante Tour wieder ab. Nein, die Nachricht kam also wirklich nicht überraschend, dass die Sanitäter, die gestern in die Wohnung im Londoner Norden gerufen wurden, nur noch den Tod der 27-Jährigen feststellen konnten. Es ist wohl dieses Alter von 27, da gehen alle Guten wie Jimi Hendrix oder Janis Joplin. Auch wenn es sehr traurig ist, es war wohl zu erwarten.
Even though it's really sad, you know, it's to be expected.
Info 3 Abend.
Ein Australier in Paris. Cadel Evans ist fast am Ziel seiner Träume. Bald fährt er auf der Champs-Élysées in Paris ein. Ich bin jetzt verbunden mit Barbara Kolb in Paris. In Kürze wird die Tour de France 2011 zu Ende gehen. Blicken wir deshalb kurz zurück. Was bleibt denn von diesen 3 Wochen, Barbara Kolb?
Es waren insgesamt sehr spannende 3 Wochen. Die erste Woche sicher geprägt von all den Stürzen und Ausfällen. Dies hat auch damit zu tun, dass es dieses Jahr kein Auftaktzeitfahren gab, das bereits für eine gewisse Rangordnung im Feld hätte sorgen können. Dann die zweite Woche war eher ruhig. Auch der einzige Dopingfall sorgte nicht groß für Aufsehen. Und die dritte Woche war wirklich geprägt von den sportlichen, spannenden Entscheidungen. Es waren packende Etappen mit immer wieder anderen Fahrern, die angriffen. Und die Spannung war bis zuletzt, war es eben spannend mit Cadel Evans, der dann gestern im Einzelzeitfahren alles klar gemacht hat und heute jetzt auf der Champs-Élysées die letzten Runden der letzten Etappe am Fahren ist.
Die dritte Woche, sagen Sie, sie war spannend und es gibt eben diesen Sieger, man kann ja vom Sieger sprechen, den Australier Cadel Evans. Ist er denn ein verdienter Sieger?
Absolut. Er ist sicher kein spektakulärer Fahrer. Er ist nicht ein Fahrer, der an einem Berg angreifen kann. Aber er war sicher der konstanteste Fahrer, der kaum einmal in Schwierigkeiten geriet während dieser Tour de France. Das einzige Mal vielleicht bei der Etappe mit der Bergankunft auf den Galibier. Da gingen ihm die Helfer aus. Das war, als Andy Schleck solo angriff und vorausfuhr. Aber Cadel Evans hat dann das Zepter selbst in die Hand genommen und hat Nachführarbeit geleistet und hat den Rückstand in Grenzen halten können. Und Cadel Evans hat eben auch gezeigt, dass er ein kompletter Fahrer ist mit großem Willen, so wie er gestern im Einzelzeitfahren gefahren ist. Dieses Einzelzeitfahren, das er minutiös sich darauf vorbereitet hat und dann eben auch umsetzen konnte, seine Qualitäten eben auch zeigen konnte.
Dann gratulieren wir Cadel Evans. Barbara Kolpi, die Tour de France wurde ja auch schon als Tour de Doping bezeichnet. Hat sie sich denn von diesem Übel etwas erholt?
Es gibt tatsächlich Anzeichen dafür. Also einerseits standen wirklich bei dieser Tour die sportlichen Leistungen absolut im Mittelpunkt. Es war eine Tour, bei der eben kein Fahrer einfach dominant war. Und das sind schon Anzeichen dafür, dass eben weniger Doping im Spiel ist. Jeder hatte einmal eine Schwäche, auch ein Contador, der bei der Alpe d'Huez angriff und dann doch nicht gewinnen konnte. Es war ausgeglichener und ein Gradmesser sind sicher immer auch die Franzosen, die zu den meistkontrolliertesten und stärksten, am schärfsten kontrolliertesten Fahrer gehören. Und diese haben auch große Ausrufezeichen gesetzt an dieser Tour de France mit Thomas Voeckler, der 10 Tage im gelben Leader-Trikot war und Pierre Rolland, der beste Nachwuchsfahrer ist und auch die prestigeträchtige Ankunft auf der Alpe d'Huez gewinnen konnte.
Bald werden die Fahrer also Küppli trinken. Besten Dank, das war Barbara Kolpi aus Paris. Und das war Info 3 am Sonntagabend. Online gibt es die Sendung auf drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.